Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Wertschätzung von Rogue Legacy 2, ein Spiel, das Ihnen allen vielleicht dem Namen nach bekannt ist, das vielleicht aber gar nicht so viele tatsächlich gespielt haben, obwohl sie spielen sollten. Es ist toll und ich erkläre, warum es toll ist, dem Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo, mir reicht, dass es der André mag. Aufnahme beendet. Dankeschön, auf
Wunderbar.
Wiedersehen.
Auf geht's, ab zum Store deiner Wahl. Kaufen, spielen, ja. So funktioniert das doch, oder? Wenn ich was empfehle, unbesehener Blindkauf sofort. Ja. Eine weitere Frage.
Der ist doch eigentlich der eigentliche Service-Journalismus, dass du jetzt nicht länger Zeit verschwendest. Ja? Der Call to Action ist passiert. Was jetzt hier noch hinzu? Ja? Heiße Luft noch hinterher? Okay.
Das stimmt. Es ist übrigens der halbe Einstieg sozusagen in vielleicht eine Reihe von Wertschätzungen, Besprechungen oder irgendwas. Ich habe nämlich auf Twitter mal nach Spieleempfehlungen gefragt. Mhm. Also mit so einer groben Vorgabe. Ich hätte gerne was, das sehr Gameplay-fokussiert ist und am liebsten 2D und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt habe ich Rogue Legacy 2 aber schon gespielt. Das wurde aber trotzdem dort empfohlen. Und das nächste Spiel, das ich besprechen werde, also zumindest in der Reihenfolge, wie wir es aufnehmen, Erscheinungsweise ist ja immer noch mal was anderes, ist auch ein Spiel, das mir dort dann empfohlen wurde, das ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt hatte, von dem ich aber schon wusste und das habe ich schon mal ab und zu beäugt und da habe ich gedacht, so ja, jetzt fängst du mal an. Und dann habe ich mir so eine Liste gemacht an allen Titeln, die mir da vorgeschlagen wurden, die irgendwie zumindest für mich cool aussahen. Und jetzt habe ich irgendwie eine Liste von 8 oder 10 Spielen, ja, wo ich zumindest den Vorsatz habe, die meisten davon abzuarbeiten.
Sehr gut. Ich habe das damals mitbekommen. Ich glaube nicht, dass Onkel Stange seinen Senf dazu gegeben hat, oder?
Glaube auch nicht. Ich würde auch sagen, das macht ja keinen Sinn, weil wenn du mir was empfehlen wollen würdest, hättest du das schon längst getan.
Nee, ich könnte es jetzt hier live tun, denn ne, es ist zwar nicht so, ich bin nicht der Metroidvania und 2D-Fan, aber ich weiß, dass Dead Cells da auf deine Liste gehört. Von allem, was ich so mitgehört habe durch die Osmose der Kultur im Internet, guck mal, ob Dead Cells etwas für deine Liste ist. Hatten wir ja schon mal besprochen mit dem Dom, aber ist auch völlig egal. Es geht hier um dich und deine Freude an Videospielen.
Ja, ich habe tatsächlich Dead Cells sogar schon mal angefangen zu spielen. Das ist auch sehr gut. Ich habe aber immer wieder aufgehört, unter anderem auch deswegen, weil es bei uns schon mal besprochen wurde. Und wenn man mehrere Titel zur Auswahl hat, die irgendwie gleich viel Interesse hervorrufen, aber einer davon ist bei uns im Programm schon enthalten, wechsle ich meistens einfach zu dem anderen.
Das ist so ein bisschen wie in die Schule kommen, ne? Und das, ein anderes Kind hat denselben Spider-Man-Pullover an wie du. Das macht man einfach nicht.
Ja, ganz genau. Genau, oder? Und aber das ist die perfekte Überleitung.
Moment, spielt nicht gerade Jochen seit Tagen ein Spiel, das wir im Podcast schon ausführlich besprochen haben?
Ja gut, aber ich meine, weiß ich nicht, man muss einfach auch erstmal an den Punkt kommen, wo man der Meinung ist, ich kann dann trotzdem noch einen Podcast dazu machen.
Ja, ja stimmt.
Da muss ich mich erst noch vorarbeiten. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass die Leute dann überproportional häufig daran interessiert sind, was sagt Jochen denn dazu?
Richtig.
Ja? Aus Richtig. Gründen.
Ja, das stimmt schon. Und in dem Fall ist eine Andres Meinung zu einem Nischengenre. Egal, du hast Rogue Legacy 2 gespielt.
Ganz genau.
Und eine ganze Weile schon. Das klang immer wieder so hinten zwischendrin mal durch. Wir haben ja vor einer Weile über Plague Tale Requiem gesprochen. Da hast du auch noch davon geredet, dass du neben noch Rogue Legacy 2 spielst. Da habe ich das Gefühl gehabt, das hat dich ganz schön lange beschäftigt insgesamt und intensiv.
Ja, ihr habt das locker 40 Stunden oder so habe ich gespielt.
Hui.
Ja. Es dauerte zumindest für mich, bis man da in Anführungsstrichen durch ist. Und selbst wenn du bei Rogue Legacy 2 durch bist, bist du nicht so richtig durch, weil dann gibt's einen...
Nee. Bei solchen Spielen...
einen New Game Plus.
Schafft man einen Run? Ist es nicht so, dass es eines dieser Rogue-Spiele ist, wo man einen Run schafft irgendwann mal, aber dann schafft man ihn halt nochmal? Nein, oder ist es so von der Metaprogression getrieben? Oh, das könnte ein bisschen anders gelagert sein. Es ist lange her, dass ich mich überhaupt mit Rogue Legacy 1 beschäftigt habe. Und das habe ich auch, glaube ich, nie wirklich gespielt. Aber es ist aufgefallen, dass einer dieser frühen Wegbereiter dieses ne, schnell mal reinspielen Genres trotzdem was schaffen, aber das eigentliche Spiel ist darauf ausgelegt, es wieder und wieder und wieder zu versuchen.
Ja, also wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht falsch kategorisiert wird. Bei Rogue Legacy 2 ist es halt einfach so, dass du so eine Art, nicht nur so eine Art, du schaltest einen New Game Plus frei, aber es hat mir versprochen, neue Bosse und auch erweiterte Lore. Also theoretisch, wenn ich es wirklich jetzt komplett erfassen wollen würde, müsste ich jetzt das Ganze nochmal durchspielen. Mhm. Was mir bleiben alle freigeschalteten Metaprogressionen erhalten und so weiter und so fort. Ne? Aber es gibt halt jetzt einfach neue Bosse und so weiter. Aber dazu kommen wir noch. Wir reden erstmal darüber, was das für ein Spiel ist. Das ist nämlich die Fortsetzung zu Rogue Legacy, meine Damen und Herren. So, jetzt gehen aber die Kinnladen runter und das ist ne? Überall wird erschrocken eingeatmet. Ein Spiel, das ich damals, ganz kurz noch, dass ich damals tatsächlich sogar angefangen habe zu spielen. Ich habe gedacht, ja, ist ganz nett und sowas, und dann bin ich da rausgefallen. Erstens, weil es frustrierend schwer war, und zwar sehr schnell. Und zweitens, weil es war so noch leicht janky. Und Rogue Legacy 2 habe ich deswegen sehr lange Zeit ignoriert und links liegen lassen. Außerdem hatte ich die irrige Annahme, dass es irgendwie im Konsens nicht so gut angekommen wäre. Was dann aber, als ich dann jetzt, nachdem ich fertig war, mich umgeschaut habe, sich als falsch herausgestellt hat. Das Spiel hat einen 89er Metascore und sonst irgendwas. Ich war eigentlich schon die ganze Zeit ganz freudig erregt, weil ich dachte, ich erkläre jetzt der Welt, warum alle anderen falsch liegen und das ein tolles Spiel ist. Und dann stellte sich raus, nein, ich war der Idiot. Ich hatte einfach ein völlig falsches Bild von der Meinung, die da draußen über dieses Spiel herrscht. Das ist die absolut perfekte Fortsetzung, wenn man so möchte.
Oh lala, ein starkes Zitat. Das gehört als Häkelarbeit an die Wand des Entwicklers. Mhm. Und was ich versuchen will, ist einfach nochmal ohne jegliches Vorwissen mir noch zusammenzureimen, wie damals Rogue Legacy funktioniert hat. Taugt mein Langzeitgedächtnis etwas? Ne? Hier versucht sich der demente Herr Stange kurz an so einem Rätselbild. Rogue Legacy damals, es ist schon einige Jahre her, ich denke mal so 2016 oder so, eher noch.
Boah, das kann ich dir...
Weiß er selber nicht.
Kopf nicht sagen. Wenn du noch eine Sekunde weitersprichst, kann ich aber nachschauen, was meine Notizen dazu sagen.
Jedenfalls Rogue Legacy ist schon eine ganze Weile her. Ich sehe hier 2013. Es war einer dieser frühen Wegbereiter, dieser ja, wie schon gesagt, Rogue Lights. Ja,
2013. Mhm. Da warst du schneller als ich in meinem scheiß Word-Dokument. Das ist ja ekelhaft. Ja, aber 2013, das stimmt. Ist übrigens weiter in der Vergangenheit, als ich gedacht hätte.
Ja, das ist erstaunlich lange her. Da war ich ja nicht mal bei der GameStar. Schon echt ein guter Brocken Zeit vergangen. Und damals war die Spielidee noch ein bisschen erfrischender und neuer. So etwas, wo man halt ab und zu ins Gras beißt. Man hat halt mal eine Metaprogression und versucht es immer wieder neu. Und in dem Fall war es halt ein Metroidvania-ähnliches 2D. Action Jump'n'Run, wo man immer wieder einen neuen kleinen lustigen Ritter spielt, immer den Nachfahren des Spielers, und das war so der Clou daran, der mit dem du eben ins Gras gebissen hast. Es gab beim Spielstart eine kleine Stadt mit verschiedenen Händlern, verschiedenen Upgrade- und Item-Einkaufsmöglichkeiten, wo auch die Metaprogression ein bisschen aufgehängt wurde, und dann bist du an so ein Stadttor oder ein Burgtor gegangen und du hast jedes Mal einen neuen zufällig arrangierten Dungeon serviert bekommen. Auch etwas, was 2013 ein bisschen neu und en vogue war, inzwischen völlig normal, völlig üblich im Genre. Und dann hast du dich da durchgekämpft mit klassischen 2D-Action-Hüpfspiel-Kost mit, ich glaube, gar nicht so vielen Hitpoints und einem relativ straffen Schwierigkeitsgrad. Und der große Clou, wenn du ins Gras gebissen hast, durftest du aus deiner Ahnenreihe, ich glaube, bis zu einen von drei neuen Menschen aussuchen. Die haben verschiedene Namen, zufallsgeneriert und verschiedene Eigenschaften. Ich glaube auch verschiedene Bewaffnungen und sowas. Aber was hängen geblieben ist bei mir, sind vor allen Dingen die lustigen Erbkrankheiten. Zum Beispiel, wenn da jemand farbenblind war, dann ist das Bild halt für dich ein bisschen entsättigt oder gar schwarz-weiß gewesen. Wenn jemand kurzsichtig ist, hat er nur scharf gesehen rings um seinen Charakter und alles außerhalb wurde so ein bisschen unscharf gestellt. Es gibt Zwergenwuchs und so viele andere, die ich alle gar nicht mehr im Kopf habe. Und das fand ich damals so lustig vom Seiten aus und so kreativ und sympathisch, aber bin nie dazu gekommen, das Ding zu spielen.
Genau.
Habe ich alles einigermaßen getroffen?
Ja, das ist echt eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Ne? Es ist so ein...
Sehr gut, ich kann's noch.
Hack-and-Slay-Plattform. Oh. Ne? Also Jump'n'Run-Gameplay, aber du hast immer eine Nahkampf- oder Fernkampfbewaffnung, einen Bogen, ein Schwert, eine Lanze oder sonst irgendwas und musst dann auch immer sehr viel gegen Gegner kämpfen. Mhm. Die Zufallsgenerierung bedeutet, zumindest jetzt mit Bezug auf Rogue Legacy 2, dass das ein Baukastensystem ist. Also das sind vorarrangierte einzelne Räume unterschiedlicher Größe, die werden aber zufällig zusammengestöpselt. Das heißt also, in mehreren Durchgängen stößt du dann immer wieder auf Räume, wo du denkst, alles klar, Ich weiß, welcher Raum das ist, ich weiß, was man hier machen muss, ich weiß, was hier passiert.
Ist in denen auch die Gegnerkonstellation auch immer handgemacht und gleich oder kann die variieren?
Die variiert, aber auch die, glaube ich, ist handgemacht. Und ich glaube, was passiert ist, es werden unterschiedliche Gegnerklassen manchmal ausgewürfelt. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, so als typisches Beispiel, so schwebende Augäpfel, die da rumhängen und die schießen auf dich. Und die gibt es in verschiedenen Ausbaustufen. Der normale, der schießt immer so ein kleines blaues Projektil und die höhere Ausbaustufe schießt entweder so einen ganzen Strang an blauen Projektilen oder einen zielsuchenden, so eine Elektrokugel sozusagen, so ein Plasmaball. Und was es macht, ist, glaube ich, dass es dann ab und zu in so einem Raum sagt, okay, es gibt in diesem Raum 5 normale und 2 Elite-Gegner und dann würfelt es zufällig, welcher von den Gegnern ist aber jetzt hier der Elite-Gegner.
Na okay, gar nicht mal so unähnlich zu Enter the Gungeon dann. Also ein bisschen handgemacht, was ja auch dem Spiel eigentlich ganz gut tut, denn ein Zufallsgenerator kann kein gutes Level-Design.
Ja, das ist die absolut richtige Entscheidung. Finde, das merkt man auch sehr beim Spielen. Ich habe in Rogue Legacy 1 nochmal reingespielt, um mich so ein bisschen zu erinnern, aber die Bezugspunkte zu Rogue Legacy 1 sind schwammig und deswegen werde ich in vielen Punkten da einfach sagen, keine Ahnung. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob das bei Rogue Legacy 1 auch schon so war mit dem Baukastensystem oder ob das noch viel stärker zufallsgeneriert war. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass die Variante von Rogue Legacy 2 ist die absolut bessere. Weil du merkst diesen einzelnen Räumen an, dass die mit Bedacht gestaltet sind. Mhm. Die haben Umgebungsfallen zum Beispiel, so, ne, also rotierende Feuerkugeln oder ähnliches, denen du ausweichen musst, während du noch kämpfst und noch irgendwo sitzt ein anderer Gegnertypus, der vielleicht fernkampffähig ist und schießt irgendwelche Feuerbälle auf dich. Und wenn du sowas einem Zufallsgenerator überlässt, dann kann das recht schnell dazu führen, dass du einfach Scheißsituationen in dem Spiel hast. Und Rogue Legacy 2 hat sowas nicht. Im Gegenteil, das hat sogar einzelne spezielle Puzzleräume, in denen du dann ein vorgefertigtes Puzzle erledigen musst. Das kann sein, dass du einfach einen Hindernisparcours, meistens solche Spitzen, so Stacheln am Boden, den musst oder und auch an der Decke, den musst du durchqueren, ohne ein einziges Mal anzustoßen. Du darfst kein einziges bisschen Energie verlieren. Und dann wartet halt am Schluss eine Schatztruhe. Und wenn du es schaffst, bis dahin zu kommen, ohne ein einziges Mal irgendwo Energie zu verlieren, kannst du diese Schatztruhe aufmachen. Und ansonsten schmilzt die so geil weg und ist dann unbrauchbar geworden. Aber das gibt's auch in der Variante, dass er sagt, du darfst nicht springen. Und dann musst du alles mit den Dash-Moves erledigen, die es in dem Spiel gibt. Und es gibt so eine, was das nennen sie, den Spin-Kick. Damit kannst du dich an bestimmten Objekten hochkatapultieren. Nochmal zusätzlich. Das ist wie ein, also du hast einen Doppelt- oder auch sogar, kannst du erweitern, Dreifachsprung, wenn du ihn freischaltest in dem Spiel. Aber diese Objekte, wo du diesen Spin-Kick benutzen kannst, da bist du halt nicht mehr limitiert. Ne? Da kannst du unendlich oft dich dran hochschießen sozusagen. Und die Kombination aus all diesen Fähigkeiten und dann rauszufinden, wie schaffe ich denn so ein Rätsel, wo du beim ersten Mal vielleicht noch einen Fehler machst und dann ist es auch verbockt. In diesem Durchgang wirst du das dann nicht mehr freischalten können, aber beim nächsten Mal bist du ein bisschen schlauer. Ne? Und das ist ja das traditionelle Konzept von Roguelikes, das oder Rogue insgesamt. Du bist bei jedem Durchgang ein bisschen befähigter, weil du mit der Steuerung vertrauter bist, aber du bist auch ein bisschen schlauer, weil das Wissen, was du in vorigen Runs erworben hast, das lässt sich hier weiterverwerten.
Das ist auch ein großer Reiz an diesen Spielen, dieses Gefühl, sie irgendwann gemeistert zu haben, dass dir der Anfang nicht mehr so viel Mühe abgewinnt, dass du einfach mit dem Schulterzucken da durchflügst, wo du dich vorher schwer getan hast. Hier gibt's bei dem Spiel zwar auch eine Metaprogression, aber ich schätze das insbesondere bei so rundenbasierten Roguelite-Spielen. Also so Slay the Spire ist mein All-Time-Favorite, wo man einfach so viel mehr weiß nach 100 Stunden und einfach das Metagame besser kennt, die Gewichtung. Und das ist schön, dass das Spiel das eben auch in einem Action-Game auch herbeizaubern kann, mit zufällig generierten Maps, mit wirklich zufällig generierten, wäre das nicht möglich gewesen, aber so kannst du die Archetype kennenlernen, der Levels, die verschiedenen Gegnertypen und die besten Strategien gegen sie, die verschiedenen Puzzles, das ist echt nett.
Ja, und vor allem, also das Ding feuert halt echt auf allen Zylindern. Also, ich hab's ja schon gesagt, auch beim Reinspielen jetzt nochmal in Rogue Legacy 1, ich hatte schon wieder das Gefühl, die ganze Balance von dem Spiel ist blöd, weil es anfangs super bockschwer ist. Und ich finde, das ist so ein generelles Problem auch von Rogue-Likes, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Sammelbegriff, ja, ob es jetzt ein Rogue-Lite ist oder ein Rogue-Like oder ein Rogue oder was auch immer, ne? nennen das jetzt einfach mal alles so, alles in einen Topf. Also das Problem ist ja häufig, dass das so eine Schwierigkeitspyramide hat, die am Anfang am schwersten ist und nach hinten hin immer leichter wird. Gerade mit den Roguelites, wo du halt dann so eine Metaprogression hast, wo du dann einfach immer mehr Fähigkeiten freischaltest. Und das gilt für ein gewisses Maß auch für Rogue Legacy. Das ist aber eher so ein Returnal. Ich musste sau viel an Returnal denken. Die haben zwei Sachen gemeinsam. Nämlich, sie haben so einen Kipppunkt, der ungefähr sogar an der gleichen Stelle ist. Also Rogue Legacy hat, glaube ich, 6 Welten, die man durchqueren muss. Und Returnal hatte ja auch so 5 oder 6 Welten. Mhm. Und mit der dritten war jeweils so der Kipppunkt erreicht, wo erstens das Beherrschen des Spielsystems schon so gut war und dann zweitens die Metaprogression so weit fortgeschritten war, dass man so stark war, dass man auf einmal mit den neuen nachfolgenden Welten, also es wurde deswegen jetzt nicht trivial oder sowas, ne, aber man hatte auf einmal nie wieder so viele Schwierigkeiten wie bis zu diesem Punkt hin. Und das liegt daran, dass beide Spielen gemein ist, dass du am besten, also wenn du deine Erfolgschancen maximieren willst, dann gehst du trotzdem erstmal den bekannten Weg durch die ersten Welten, um dort Momentum aufzubauen, was Perks angeht. Du kannst in beiden Spielen, also bei Returnal konntest du ja diesen Power-Level erhöhen und konntest auch bessere Waffen finden. Und bei Rogue Legacy ist es insbesondere so, es gibt zwei Sachen. Du kannst unterschiedliche Artefakte finden, die du ausrüsten kannst. Da kommst du immer in einen Raum, da stehen immer zwei zur Wahl, die dir unterschiedliche Boni bringen. Ne? Also zum Beispiel sowas wie alle 5 Sekunden macht ein Schlag von dir 100% mehr Schaden. Oder sowas wie die statischen Stacheln, diese Bodenspikes, die machen keinen Schaden mehr. Aber alle, die dynamisch sind, also die zum Beispiel erst aus dem Boden kommen, wenn du auf so eine Druckplatte gesprungen bist, die sind davon nicht betroffen. Ne? Und all solche Items gibt es da. Und wenn du natürlich jetzt die erste und die zweite Welt erstmal schön durchquerst und dort alles einsammelst, was es so gibt, ja, dann kommst du viel, viel stärker in die späteren Welten rein, als wenn du dich dort direkt hinteleportierst, was auch geht, theoretisch. Und dadurch sind aber die Runs sehr lang. Genau wie bei Returnal. Und das kann am Anfang gerade sehr frustrierend sein, wenn du da irgendwie eine Stunde an einem einzigen Run gesessen bist und dann schaffst du den Boss wieder nicht. Und dann geht das die ganze Kiste von vorne los.
Das ist der Grund, warum ich Returnal bis jetzt den Rücken zugekehrt habe, weil das Zeitinvest mir so hoch erscheint. Ich mag es so häppchenweise. Ich mag es vor allen Dingen auch irgendwie ein bisschen was mitgenommen zu haben, auch wenn ich irgendwie nach 10 Minuten ins Gras beiße.
Das gibt's hier allerdings, weil was es sehr stark von Returnal genau unterscheidet ist, Returnal hatte eine, finde ich, sehr zurückhaltende Metaprogression.
Ja.
Du hast ja eigentlich immer nur neue Waffentypen oder neue Items in den Zufallsgenerator reingespeist. So, hey,
richtig.
Jetzt hast du die Chance, dass du im nächsten Run auch dieses Item bekommst, aber das ist dir nicht garantiert. Und genau an der Stelle ist Rogue Legacy so, auch dieser lange Run ist immer nützlich, weil durch den langen Run bringst du viel Gold mit nach Hause. Und es hat eine extrem große Metaprogression, wo du dieses Schloss ausbaust. Und da kannst du auch ganz, ganz handfeste Schritte in einer dauerhaften Charakterverbesserung gehen. Also mehr Gesundheit, mehr Schaden machen, weniger Schaden nehmen, also indem du zum Beispiel Rüstung aufpumpst. Aber es gibt dann auch immer noch mal so, also wie so Unterseitenarme von sowas, dass du zum Beispiel weniger Schaden nimmst, wenn du während des Dashens getroffen wirst und solche Geschichten. Und das sind leider häufig mikroskopische Fortschritte, so 1% mehr hier und da. Aber bei den langen Runs kannst du dann auch echt viel Geld nach Hause bringen. Und dann gehst du halt mal 3, 4 Level gleich in der einen Ecke hoch und dann hast du trotzdem immer das Gefühl, selbst wenn du gescheitert bist, du hast zumindest einfach diesen Gewinn. Du gehst wieder ein bisschen stärker in die nächste Runde.
Das ist psychologisch echt wichtig und auch gerade dieses viel angehäuft haben, vielleicht ins Gras gebissen haben, bevor man es geschafft hat, aber mit einem Schatz nach Hause gehen, dass Spieler, die wie ich Vampire Survivors gesuchtet haben, in schlaflosen Nächten kennen das nach einem knapp erfolgreichen Run an einfach wenigstens 5, 6, 7 Upgrades kaufen, ein gutes Gefühl.
Ja, ist echt super. Also ich finde das, ich hab gedacht, so krass, also das hat während Returnal wirklich ungeheuer frustrierend sein konnte, war es bei Rogue Legacy zwar auch so, dass du dann erstmal so ein bisschen da tief einatmest, aber es war ganz erheblich abgemildert, dadurch, dass du die Chance hattest zu sagen, na komm, ey, wenigstens haben wir irgendwie 20, 30.000 Gold mit nach Hause gebracht und jetzt gehen wir erstmal einkaufen.
Es ist wie der Sportlehrer, der beim 10. Erfolglosen Versuch des Hüftaufschwungs am Reck, der einfach wortlos so noch eine Matte hinlegt, damit es nicht so hoch ist.
Genau. Also das Ding ist halt auch wirklich vollgestopft mit Progressionssystemen. Also wirklich, also ausufernd. Das würde komplett diesen Podcast zum Erliegen bringen, wenn ich versuche, das komplett darzustellen. Du startest halt immer mit diesem Schlossausbau und dann ist da noch vorgelagert so ein kleiner Pier. Da sind auch noch, da sind Händler, wo du Ausrüstungsgegenstände kaufen kannst. Du kannst Talismane kaufen, die bringen dir auch nochmal, also zum Beispiel diese Erweiterung, dass du zweimal hintereinander dashen kannst, kannst du dir da über so einen Talisman zulegen. Da gibt's dann so ein extra Gebäude, in dem eigene Challenge-Arenen freischaltbar sind, in dem du bestimmte Geheimnisse in den Leveln entdeckst und wenn die bringen dir eine eigene Währung, die auch nochmal dauerhafte Boni freischalten kann und. Und also das Coole daran ist, ich bin normalerweise ja kein Fan davon, wenn Spiele einen mit Systemen vollscheißen. In dem Falle ist es so, dass sie dadurch halt echt immer so diesen Strohhalm bereithalten, wenn du mal wieder nach einem langen Run erfolglos nach Hause kommst, dass du dann trotzdem danach greifen kannst und dir denkst, na guck mal, aber jetzt hier, es war ja nicht für die Cuts, ne? Wir haben ja jetzt hier das und das haben wir gemacht und das haben wir auch gemacht und jetzt beim nächsten Mal sind wir wieder ein bisschen stärker und wir sind auch erfahrener und das wird dann schon werden.
Nee, ist auch, kitzelt auch das Stammhirn des Completionist, wie bei WoW damals. Irgendein Balken gibt es immer noch, gerade jetzt in die Höhe zu treiben, ein kleines Metaziel als nächstes zu erreichen. Da ist auch die Hemmschwelle für einen neuen Run vielleicht auch nicht so niedrig, wenn man sieht, dass man, oh, das könnte ich noch und das könnte ich noch.
Also, und was halt auch schön dadurch gemacht ist, ist, sie haben die verschiedenen Klassen in dem Spiel. Das ist deutlich erweitert im Vergleich zum ersten Teil. Die haben sie auch in dieses Progressionssystem eingebaut. Du hast in dem Spiel unglaublich viele Klassen. Also du hast den normalen Ritter mit seinem Schwert, du hast die Walküre, die hat so eine Lanze. Und das Besondere der Walküre ist zum Beispiel, dass sie auch nach unten und nach oben angreifen kann. Also im Grunde genommen in alle Richtungen von so einem normalen Digi-Kreuz, ne? Also wenn man es nur als Vier-Wege-Ding bezeichnet. Dann hast du aber zum Beispiel auch sowas wie den Ronin. Ich glaube, die Klasse ist neu, aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, alle Hinweise auf oder Querverweise auf Rogue Legacy 1 sind ohne Gewehr. Und der kann zum Beispiel diagonal angreifen und hat eine enorme Reichweite mit dem, was er macht. Es gibt den Boxer als Klasse, der unglaublich schnell ist und dadurch auch Gegner teilweise ewig in so einer Art Stunlock halten kann. Und mit dem du dann auch quasi in der Luft schwebst, wenn du einen Gegner in der Luft angreifst und diese Kombos da drauf prügelst, dann fällst du jetzt nicht automatisch einfach nur zu Boden. Der baut auch noch Kombos auf, die man dann über einen Charakter-Spezialattacke in einen besonders starken Angriff ummünzen kann. Es gibt den Koch, der Projektile mit seiner Bratpfanne zurückschlagen kann. Es gibt den Ganzlinger, der halt eine Pistole dabei hat. Es gibt aber auch den normalen Bogenschützen. Die Fernkampfklassen fand ich alle sehr schwierig und habe sie deswegen meistens links liegen lassen. Aber all das ist da drin. Und das würde einen, glaube ich, an den Optionen total erschlagen, weil hier ist es wie bei Returnal wieder. Sobald so eine Klasse freigeschaltet ist, kommt sie in den Charakterauswahlpool. Und wenn du stirbst, hast du jetzt erstmal zum Start immer drei mögliche Figuren zur Auswahl, die dein Erbe antreten sollen. Ne? Das ist das System, wie du es vorhin erklärt hast, ist immer das gleiche. Du stirbst und dann spielst du nicht selber weiter, sondern mit deinem Nachkommen. Und du wählst aus drei möglichen Nachkommen denjenigen aus. Und die haben dann eben zufällig eine der bisher freigeschalteten Klassen. Deswegen ist es auch gut, wenn man mit den bisherigen Klassen zufrieden ist, muss man sich sehr genau überlegen, will ich jetzt schon eine neue Klasse freischalten? Weil die ist in Zukunft in diesem Auswahlpool. Und wenn du eine freischaltest, auf die du keinen Bock hast, dann stehst du häufig dann erstmal da und dann ist einer von den Slots belegt oder vielleicht sogar zwei mit der neuen Klasse, wo du sagst, ach scheiße, mit dem will ich eigentlich gar nicht spielen.
Ja, zwingt dich diese Klassen auch zu spielen irgendwann. Langfristig kommst du nicht an denen vorbei.
Naja, du kannst schon. Du schaltest hinterher zum Beispiel frei die Möglichkeit, diesen Auswahlbildschirm bis zu fünfmal zu rerollen.
Natürlich.
So, ne? Und sobald du das hast, dann stehst du eigentlich nur noch da. Ich hatte mich hinterher so ein bisschen spezialisiert auf drei Klassen. Ich habe den Ronin gespielt, ich habe die Valkyrie gespielt und ich habe, wie hieß denn das? Auch mit so einer Lanze. Und die anderen habe ich dann meistens links liegen lassen.
Aber ist es doch okay, wenn du rerollst, kannst du dann tatsächlich so lange rerollen, bis du wenigstens einen bekommst. Aber
Genau, aber was passieren kann ist, die haben ja, wie du schon beschrieben hast, die haben diese vererbten Eigenschaften. Das können negative, also Erbkrankheiten sein. Die gibt's in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Ne? Genau das, was du beschrieben hast, ist noch drin. Also auch zum Beispiel Farbenblindheit, dann spielst du halt in Schwarz-Weiß. Was übrigens erstaunlich schwierig sein kann, weil natürlich bestimmte Color-Codings im Spiel dir helfen. Und alleine da muss man sagen, super interessant, manche dieser Varianten von diesen Charakteren zu spielen und dann zu erkennen, welche Elemente oder inwiefern das Einfluss auf das Gameplay hat. Es gibt eins zum Beispiel, da sind alle Gegner, sind nur noch schwarze Silhouetten. Also da fehlt einfach nur das Detail, was normalerweise ne, in dieses Charaktermodell ausfüllt. Und du erkennst jetzt den Gegnertypus natürlich trotzdem sofort anhand dieser Silhouetten. Das ist super eindeutig. Aber du erkennst häufig nicht mehr, ob das die erweiterte Version von dem Ding ist. Bis er anfängt, dich anzugreifen und du das anhand dieser Angriffsmethode erkennst. Und das bisschen Zeit, was dir dadurch verloren geht, dass du auf den Angriff warten musst und es nicht auf einen Blick siehst, verändert total, wie sich das anfühlt, dieser Encounter. Also in der Hinsicht fand ich es super interessant. Also es gibt einem echt einen interessanten Einblick teilweise, was in Game Design alles eine Relevanz hat. Und es ist halt einfach nur fantastisch abwechslungsreich. Also so viele tolle Ideen. Es gibt du kannst auch zum Beispiel Synästhet sein, dann ziehst du bei jeder Bewegung und auch alle Geschosse von Gegnern ziehen so einen farbigen Schweif hinter sich her, der im Bildschirm erhalten bleibt über eine gewisse Zeit. Und das heißt also, dieser Bildschirm ist nach und nach so vollgemalt mit diesen bunten Schweifen, die Figuren, die Gegner, du und die Geschosse durch diesen Level ziehen, die natürlich die Sicht beeinträchtigen zu einem gewissen Grade auch. Ne? Also die verdecken nicht Gegner oder Geschosse. Die wichtigen Informationen sind immer erhalten, aber trotzdem, das irritiert. Also du merkst, dass du dann also in der Navigation auf einmal weniger sicher bist als vorher. Also in der Hinsicht ist es randvoll von coolen, interessanten Ideen, die auch sich von dir nutzbar machen lassen. Weil bestimmte Erbkrankheiten geben mehr Gold. Also das Spiel kategorisiert die, wie stark beeinträchtigend ist das? Und wenn du dann diese Erbkrankheit, also diese Figur wählst mit der Erbkrankheit, dann kriegst du mehr Gold. Das absolute Maximum davon ist, wenn, das ist vielleicht keine Erbkrankheit, aber wenn du den Pazifisten auswählst. Der startet nämlich nur mit so einem kleinen Peace-Sign als Plakat an einem Stock und kann keinen Schaden machen. Es gibt aber im Spiel zufällig natürlich irgendwo den Curiosity Shop, also den Kuriositätenladen, der entweder eine neue Waffe, ein neues Klassentalent oder einen neuen Zauber bereithält. So. Und also, wenn du durch die ganzen Welten durchgehst, findest du früher oder später so ein Ding, das auch eine neue Waffe bereithält. Und dann kannst du das Schild austauschen gegen eine richtige Waffe und dann hast du eine vollwertige Figur, die aber 300% Gold einsackt. Und dann kannst du mit dem so einen Goldrun machen, wo es dir gar nicht so sehr darum geht, in dem Spiel wirklich weiterzukommen, sondern du willst vor allem viel Kohle mit nach Hause bringen, um die Metaprogression zu pimpen. Und das ist so spannend, weil dann hüpfst du durch diese Level durch und hoffst die ganze Zeit, dass du endlich diesen Scheißladen findest und dass da auch eine Waffe im Angebot ist. Und ich hatte es einmal, da habe ich die nach gefühlten 4 Räumen, hatte ich meine Waffe und da habe ich Kohle nach Hause gefahren. Es war wundervoll.
Wie oft hast du dieses Hai gejagt seitdem? Wie oft, wenn der Pazifist auftauchte, hast du dich für ihn entschieden, obwohl es in der Regel schief geht?
Ist gar nicht, der taucht gar nicht so häufig auf. Das heißt also, deswegen meistens ja. Und es gibt natürlich dann Durchläufe, da springst du halt einfach da durch. Also du kannst ja dann fast nur noch eigentlich Gegnern und Projektilen ausweichen und rennst verzweifelt durch diese Level und suchst nach diesem Laden, wo du hoffentlich eine Waffe findest. Ja, und also da gibt's natürlich auch welche, da stirbst du, ohne das Ding je gesehen zu haben.
Sehr gut. Generell ein schöner Moment, ne? Somit das Highlight des Spiels, wenn also zum einen hast du deinen Run gerade versaut, zum anderen suchst du dir dann aus, wer die Nachfolge antritt. Und das ist schon irgendwie eine witzige. Gibt's denn auch irgendwelche positiven Traits, die deine Figur haben kann?
Ja,
irgendwie gute Gene, sind die irgendwie kreativ und hervorhebenswert?
Die bringen sogar manchmal schon einen von Haus aus so einen Talisman mit. Also dass sie dann, den haben sie dann schon im Gepäck. Also genau diese Dinger, die man auch unterwegs in diesen Räumen finden kann, sowas wie hier, wenn du 6 Gegner besiegst, dann hast du quasi einen Treffer gut, ohne Schaden zu nehmen. Das ist so ein Ding, das super nützlich ist. Und das haben die manchmal von Haus aus mit dabei. Da bist du natürlich dann auch immer am Gucken, gibt's da irgendwas, das besondere Vorteile bietet. Ich glaube, es gibt wenige von diesen tatsächlichen, wenn du so möchtest, vererbten Eigenschaften, sondern es ist meistens so, dass die einen von diesen Perks sozusagen schon von Haus aus dabei haben. Die Perks sind übrigens auch spitze, weil die lassen sich teilweise geil mit anderen Spielelementen kombinieren. Der, von dem ich gerade erzählt habe zum Beispiel, der ist deswegen super, weil es gibt Räume, da ist so ein magischer Baum und du hast die Wahl zwischen einem Apfel von diesem Baum oder so einem halben Apfel, der so ein bisschen verrottet aussieht. Wenn du den vollen Apfel nimmst, dann lädt der 100 Gesundheitspunkte auf, einfach so. Ne? Wenn du, oder das ist eine prozentualer Anteil deiner Gesundheit. 100 ist jetzt einfach nur so ein Wert, den ich jetzt hier reingeworfen habe. Frisst du den anderen Apfel, nimmst du genauso viel Schaden, dafür erweitert sich aber deine maximale Energieleiste. Ne? Also wenn du vorher maximal 200 Energiepunkte haben konntest, dann kannst du jetzt maximal 250 haben. Kombinierst du das mit diesem Talisman, also hast du vorher 6 Gegner erledigt, dann ist der aufgeladen. Das heißt, das nächste Mal, wo du eigentlich Schaden nehmen würdest, nimmst du keinen Schaden. Dann kriegst du diesen Apfel, ne? Also diese Erweiterung deiner Energieleiste kriegst du dann for free. Und das ist halt das eine von den vielen Dingen, die ich an dem Spiel mega geil finde, dass es genau solche Kombinationen zulässt und forciert, ja, dass du erkennst so, hey, wenn ich das Ding kriege, dann habe ich einen riesen Vorteil, wenn ich in diesen Raum komme, weil dann kann ich mir den einen Apfel da holen und dann kann ich mit einem Charakter, der mit 400 Max Energie startet, kann ich hinterher mit 800 oder so beim Boss erscheinen, wenn ich alle Äpfel abgrase und ein bisschen Glück habe, dass viele von diesen Apfelbäumen erscheinen.
Nice, sowas. Das klingt wirklich wie so ein Gameplay-Loop, den ich mag. Ich mag bei diesen Roguelite-Spielen besonders eben, wenn sie irgendwie so noch ein Meta-Element mit drin haben. Artefakte, nennen es Relikte oder irgendwie so. Bei Rogue Legacy gibt's den legendären Snecko-Schädel. Der fügt jedem Giftschadenspunkt, den du machst, einfach noch einen weiteren Giftschadenspunkt hinzu. Und wenn man dann vorher schon so ein bisschen drauf gehofft hat, dass er kommt, oder wenn das früh genug im Run passiert, kann man so unglaublich eskalieren in Richtung Gift. Aber das passiert ja auch nur alle 20 bis 30 Runs, wenn du überhaupt dran denkst. Und
sowas gibt's hier auch. Es gibt fast jedes von diesen Runen gibt es in zwei Ausführungen. Das ist die eine ist einfach nur doppelt. Ja, und wenn du halt richtig, und was normal ist, ist so, du sammelst zum Beispiel eine Giftschadenrune auf, die macht halt von mir aus 8 Schadenspunkte pro Sekunde, und dann kommst du irgendwo hin und dann gibst du nochmal eine zweite Giftschadensrune und das wird dann aufaddiert, wenn du die auch wieder mitnimmst, dann machst du jetzt 16 Punkte Schaden. Aber wenn du richtig Schwein hast, findest du so eine Doppelrune, wo du direkt mit 16 einsteigst. Aber die sind halt mega selten. Und da gibt's halt einfach, es gibt einfach sau viele. Es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel, es gibt so ein Ding, das nimmst du, da machst du irgendwie 150% Schaden, aber das Ding ist brüchig. Das heißt, sobald du selber einen Treffer kassierst, geht's kaputt. Oder zwei, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar nur einer. Das heißt also, du bist sofort so eine Glaskanone auf Zeit, wenn du so möchtest. Ne? Du darfst auf gar keinen Fall Schaden nehmen, weil dann ist der Effekt von diesem Ding auf einmal weg. Aber solange du es schaffst, ohne einen Treffer einzustecken, durch den Level zu laufen, machst du damit alles weg. Und das lässt sich natürlich wieder toll kombinieren mit dem Artefakt, von dem ich vorher gesprochen habe. Weil dann musst du nur immer 6 Gegner besiegen, ohne Schaden zu nehmen, damit das Ding heile bleibt. Und wenn dann aber das aufgeladen ist und dann, ne, das negiert ja danach sofort einen Treffer. Das heißt, einen Treffer hast du frei und weil dann kein Schaden gezählt wird, geht auch das Artefakt nicht kaputt. Und diese Verknüpfungen sind halt geil.
Oh, ist das ein Moment, wo der andere noch wagemutig in eine Attacke hineinläuft, weil er weiß und vertraut, dass das keinen Schaden gibt und so ein bisschen aggressiver spielt in solchen Momenten vielleicht?
Nee. Dafür ist das viel zu wertvoll.
Verstehe.
Das hebst du dir auf für den Moment, wo du wirklich dumm bist.
Ja. Okay, als Versicherung. Ich finde das total geil, was du hier gerade erzählst, weil es demonstriert auch so ein bisschen die Metaprogression, die in deinem Kopf stattfindet. All diese Synergien, die kommen ja nicht auf der Wurstsuppe dahergeschwommen, die musst du ja selber erst lernen und ausprobieren und rausfinden und du fühlst dich dann auch richtig schlau, obwohl es das Spiel ja eigentlich für dich vorbereitet, obwohl die Spieleentwickler ja genau daran denken, dass das alles möglich ist, findest du es nur raus, wenn du es selber machst. Und in Spielen dieser Art finde ich es auch immer total geil, wie du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es irgendwann später optional ist, die ersten Levels zu spielen, weil man sich auch teleportieren kann, aber es bringt dir was, die trotzdem zu spielen. Ich kenne vor allen Dingen halt Roguelites, wo man die trotzdem spielt, aber wo die ersten Levels, auch wenn sie einfach dann geworden sind, weil du schlauer geworden bist, vielleicht gibt's auch eine Metaprogression, weil du deinen Run formst. Bei Slay the Spire ist es extrem, weil es ist ein Deckbuilding-Game ist, da legst du fest, welche Synergien und welche Kartentypen da die Basis sind für deinen Run. Und dann kriegst du auch die ersten Artefakte, vielleicht vergleichbar mit den Perks hier in diesem Spiel, die auch wirklich deine Fähigkeiten unterstreichen und so ein bisschen einen Archetypen festlegen. Auf welche Art und Weise mache ich Schaden? Wie verhindere ich, dass Gegner getroffen werden? Wo sind hier die festen Hebelpunkte, um zu eskalieren? Und das ist total geil, wenn es früh genug klappt mit ein paar Schlüssel-Items und man so richtig die Power-Curve nach oben schießt und auf dieser Welle reitet, wo man den Gegnern und dem Level-Design immer eine Nase voran ist und das richtig gut ist. Und da ist es auch immer geil, wenn man halt eine Auswahl bekommt. Ne? Bei Slay the Spire ist eine Auswahl an Karten, eine Auswahl in einem Shop, und bei dem Spiel scheint es ja auch so zu sein, dass hier stets mehreres angeboten wird. Und bei Slay the Spire war ich am Anfang immer sehr schnell, habe innerhalb von einer Sekunde entschlossen, das da nehme ich. Inzwischen kann ich an so einem Auswahlbildschirm lange sitzen und überlegen, was bedeutet A, was bedeutet B? Und in dem Fall gibt's ja auch noch ein paar Sachen, die mit einem kleinen Malus daherkommen, sehr schön. Und wenn man das dann einmal sieht, und das sieht man am Anfang nicht, dann hat das Spiel so richtig seine Zähne in deinem Fleisch. Schön.
Ja. Also das Schöne ist halt, das funktioniert halt echt auf allen Ebenen. Ne? Mhm. Also es hat einfach diese Metaprogression, die ist jetzt nicht mega befriedigend. Ne? Ich glaube, alle wissen inzwischen, ich finde es meistens strunzlangweilig, irgendwo 1% mehr Schaden reinzupumpen, aber es ist so ein schönes Trostpflaster. Und es hat halt immer noch genug, über weite Strecken hat es echt genug interessante Sachen zu bieten. Also indem es eben neue Klassen zwischendrin anbietet, indem es neue NPCs anbietet, ne? Also das, was ich da beschrieben habe, diese Händler zum Beispiel, das sind auch alles Sachen, die musst du erstmal freischalten, und dann baust du so langsam diesen Pier aus, von dem du jetzt diesmal immer mit dem Boot losfährst, um zum Schloss zu gelangen. Es gibt Möglichkeiten, um deinen Goldeinsatz also du verlierst immer bei jedem Neustart des Runs quasi alles Gold. Das gibst du wieder an Charon, der auch diesmal wieder derjenige ist, der dir die Kohle abzieht. Ne? Aber es gibt Möglichkeiten, diesen Goldverlust ein bisschen einzugrenzen. Und all solche Sachen, die du ausbauen kannst, also auf der Ebene funktioniert es gut. Mhm. Ne? So gut wie sowas für mich zumindest funktionieren kann. Dann funktioniert es super auf dieser Wissensprogression, wo du dadurch, dass du immer schlauer bist und immer besser verstehst, wie bestimmte Sachen funktionieren, dass du das viel besser manipulieren kannst zu deinem Vorteil. Und es funktioniert auch hervorragend in der eigentlichen Kernmechanik, nämlich erstens Jump'n'Run und eben dieses, ich nenne das jetzt mal Hack and Slay, auch wenn so jetzt so viele Leute an Diablo denken, ne, sondern aber es ist so Action, Hüpfen und Ausweichen und gute Timings haben. Mhm. Und in der Hinsicht ist das Spiel auch so viel besser. Es fühlt sich so viel besser an. Ich könnte schwören, dass sie leichtes Feintuning gemacht haben bei allem. Also zum Beispiel die Airtime, also wie lange ist deine Figur in der Luft? Übrigens, die ist auch beeinflussbar. Es gibt so einen Perk, wo du quasi in Zeitlupe runterfällst. Das kann manchmal super nützlich sein, kann auch manchmal extrem enervierend sein, weil du natürlich dann, wenn du dieses Timing, das du nicht so gut kannst, weil das ungewöhnlich ist, der Perk kommt ja nur ab und zu, also diese vererbte Eigenschaft, und dann denkst du, ich springe jetzt hier hoch und lande und die Geschosse treffen mich nicht, und auf einmal sinkt deine Figur ganz langsam wie ein halbleerer Heliumballon zu Boden und du merkst, ah shit, das funktioniert alles nicht mehr. Genau, aber all diese Grundmechaniken, die sind diesmal hervorragend ausgerichtet. Die Kontrollen sind tight und sie fühlen sich einfach super an. Und sie haben meiner Meinung nach, was sie extrem gut erweitert haben, ist das Telegrafieren der Gegner und der Umgebung. Mhm. Und in der Hinsicht ist es, oh, es ist ein Musterbeispiel. Ne? Also für die Menschen, die jetzt mit dem Griff sofort nicht irgendwo was verbinden. Ein Gegner telegrafiert seine Angriffe, ne? Der lädt sich langsam aus. Also so ein Ritter zum Beispiel, der holt aus und dann schlägt er zu. Ne? Und das lernst du kennen und dann weißt du, wenn diese Animation kommt, dann folgt genau dieser Angriff. Und nach einer Zeit weißt du, wie weitreichend ist dieser Angriff und was muss ich tun, um darauf entsprechend zu reagieren. Und das ist durch die verbesserten Animationen ist das viel, viel besser als im ersten Teil. Und sie haben da echt schlaue Lösungen teilweise gefunden. Zum Beispiel, es gibt so ein Element, das ist ein Umgebungshindernis. Das sind so, Feuerkugeln, die an Ketten hängen und die rotieren dann um eine zentrale Achse. Und die sind nicht einfach so im Level, sondern die falten sich langsam aus, wenn du den Level betrittst, so als ob quasi die an diesen Ketten so langsam ausgefahren werden. Und dadurch kannst du halt, wenn du da in ein Level neu reinkommst oder sowas, erstens, das zieht deinen Blick auf dieses Objekt und zweitens, du hast nochmal so einen kleinen Moment Zeit, zu erkennen, dass da ein Hindernis ist und rennst dann nicht blind rein. Die machen das auch zum Beispiel, es gibt so Gestrüpp, quasi so Dornenranken am Boden, die sind genauso wie diese Spikes, nur dass du sie wegschlagen kannst. Wenn du in Level reinrennst und sofort irgendwo auf eine Plattform springst, wo diese Ranken sind, die erscheinen auch mit so einer Sekunde Verzögerung, damit genau so ein Spieler, der so nach vorne stürmt, nicht sofort gearscht ist. Ne? Das ist so eine Sekunde, die sie dir Schonzeit geben. Aber genau diese Kleinigkeiten machen das ganze Spielgefühl so viel besser. Es ist so viel fairer, es fühlt sich so viel besser beherrschbar an. Es ist in der ganzen Kommunikation, ne, zum Spieler, ist es so viel besser geworden, ist großartig.
Mhm. Musste ich gerade schmunzeln, du hast Steuerung Kontrollen genannt.
Ja.
Das ist wunderbar, was in unserem Kopf vorgeht. Wir denken oft Englisch.
Das Podcast Englisch ist ja inzwischen den Leuten, ja, bekannt, sagen wir mal.
Zum anderen, ich hatte vorhin erwähnt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt passt, dieser Begriff, dass es so ein bisschen bei Metroidvania einzuordnen ist. Sprich, es gibt verschiedene Ausgänge aus den Levels, verschiedene Möglichkeiten, da durchzukommen, je nachdem, welche Tools und Waffen du zur Hand hast. Ist das überhaupt der Fall oder ist letztendlich das Arrangement dieser ganzen Räume oder Levelabschnitte, die hier handgemacht sind und zu irgendwas Größerem zusammengebaut werden, ist das eher linear?
Also es ist Metroidvania ganz light, ne? Also du musst einen Abschnitt abschließen, dann kriegst du meistens ein bestimmtes Item und dadurch kannst du jetzt dann in dem nächsten Abschnitt weitermachen. Also, und das ist es aber auch. Also es ist nicht so, dass du jetzt zum Beispiel innerhalb der ersten Welt ist nicht auf einmal noch, keine Ahnung, jetzt die eine Tür, die verschlossen ist, ein bisschen gibt's das, also dass du manchmal so Sachen hast, wenn du den Dash-Move zum Beispiel noch nicht freigeschaltet hast oder sowas, also den Doppel-Dash, dann gibt's da Sachen, da kommst du noch nicht hin. Oder wenn du den Doppelsprung noch nicht freigeschaltet hast, gibt's auch Plattformen, die kannst du noch nicht erreichen. Und in späteren Durchläufen sind die dann für dich erreichbar. Es gibt auch überall so nette, kleine, versteckte Geheimräumchen und sonstige Geschichten.
Ah, die Mini-Secrets am Wegesrand?
Ja, genau. Sind auch nett gemacht. Und das Spiel ist da auch relativ fair, weil du Hinweise dazu finden kannst. Und die trägt es dann in so einen Questlog ein. Und dann siehst du da so Hinweise. Ah, da der Hintereingang zum Gatehouse verbirgt sich im Licht. Ne? Und da musst du jetzt halt rausfinden, was mit diesem Hinweis wohl gemeint sein könnte. Und was das für ein Hintereingang ist und wie man da hinkommt und was dir der bringt. Und das ist schon nett. Das gibt auch so Lore-Stationen. Das hat so eine durchgehende kleine Hintergrundgeschichte. Die ist ganz nett, ne? Die ist so ein bisschen einfach meistens die Hintergrundgeschichte zu den Bossgegner, der in dem jeweiligen Abschnitt auf dich wartet. Also nichts irrsinnig Besonderes, aber nett zu lesen und dann trägst du das halt auch so nach und nach immer zusammen.
Sind die Bosse irgendwie erwähnenswert?
Die Bosse sind cool. Aber die sind jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das habe ich ja noch nie gesehen oder sonst irgendwas.
Okay, naja, dann ja, ist alles gut. Was ich mich noch ein bisschen frage, ist dieses Metasystem. Von all diesen Spielen dieser Art ist Rogue Legacy eins, wo mir zumindest beim ersten Teil, und es scheint beim zweiten ja noch mehr zu sein, so aufgefallen ist, dass es sehr auf die Metaprogression setzt. Hat man da nicht das Gefühl, chancenlos zu sein zu Beginn des Spiels? Sozusagen, ich renne hier gegen etwas an, das nicht designed ist, es überhaupt durchzuspielen, weil ich noch nicht so viel Metaprogression habe? Oder ist immer noch genügend Raum für Skill und Glück und Taktik?
Ja, das ist ja genau das, was sie jetzt viel besser gemacht haben. Ich fand, das Gefühl hatte ich eher beim ersten, dass ich halt erstmal komplett in so eine Wand gerannt bin. Mhm. Und hier ist es ist natürlich so, dass, außer du bist jetzt wirklich wahrscheinlich, ist, weiß ich nicht, wenn du jetzt mega überbefähigt bist, ne?
Einer der Entwickler würde es vielleicht schaffen.
Vielleicht kannst du das aus dem Stand irgendwie da durchrennen. Aber was hier ist einfach nur, der Widerstand wird immer größer. Mhm. Ne? Das ist so, wie als hättest du dir ein Gummiband umgebunden und würdest losrennen. Und da weißt du auch, also das Band wird nicht reißen, sondern irgendwann kommst du nicht mehr weiter. Und so ist das Spiel. Aber wie weit du kommst, das hängt natürlich von deinen Bemühungen ab. Und beim Wechsel in neue Welten hast du das manchmal. Da merkst du, oh, auf einmal brauchen alle Gegner 2, 3 Treffer und das ist halt bei dem Spiel ist das scheiße, weil du musst eigentlich in diese Räume rein und zack, 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 meistens klar Schiff machen und vor allem so diejenigen, die vielleicht, also diese zielsuchenden Elektrogeschosse, von denen ich vorhin gesprochen habe, die brauchen ewig, bis die sich auflösen und die nerven dich und die zwingen dich immer weiter nach vorne zu gehen und das ist immer heikel. Und das heißt, wenn du eins von diesen Viechern siehst, die Dinger abschießen, gehst du sofort dahin und machst es weg, damit du nicht so ein Ding da an der Backe hast. Kannst du aber auch zum Beispiel, kannst auch cheesen. Du kannst reingehen in einen Raum, einen Gegner umhauen und wieder rausrennen. Dann, wenn du wieder zurückkommst, ist der Raum resettet, aber schon besiegte Gegner bleiben besiegt.
Oh, sehr gut.
Also da kannst du dann auch so nach und nach, wenn du ganz knapp bist mit deiner Lebensenergie zum Beispiel, da kannst du so eine kleine Feiglingstaktik fahren. Oder auch zum Beispiel, wo ich das sehr häufig gemacht habe, es gibt solche verfluchten Artefakte, die du finden kannst. Und die haben dann echt coole Eigenschaften, wie dass sie dir zum Beispiel mehr Lebensenergie geben oder dass sie dir Resolve geben. Resolve begrenzt, wie viele von diesen Talismanen du da gleichzeitig tragen kannst. Ich wechsle, glaube ich, die ganze Zeit zwischen falschen Begriffen. Also die Talismane sind die man am Pier freischaltet. Und ich glaube, die... Nee, warte mal, das sind die Runen.
Ist mir wirklich, es ist egal.
Ist egal. Ne, also auf jeden Fall, wie diese Perk-Items, die du während deines Runs findest, das ist begrenzt über Resolve. Die kosten quasi immer eine bestimmte Menge an Resolve, je nachdem, wie nützlich sie sind. Also zum Beispiel das Item, das es dir erlaubt, nach einem tödlichen Treffer mit 50% deiner Lebensenergie neu wiederbelebt zu werden, ist natürlich richtig teuer, was Resolve angeht. Und
Genre-Klassiker.
Genau. So, und jetzt, also ist es aber für dich sehr nützlich, diesen Max-Wert an Resolve zu steigern, was natürlich in der Metaprogression einerseits geht, aber zum anderen eben, indem du so ein verfluchtes Ding findest und das dann freischaltest. Aber wie schaltest du es frei? Du musst dann eine vorgegebene Anzahl von Gegnern besiegen, meistens um die 10. Und bis du diese 10 Gegner besiegt hast, ein Treffer tot. So, und das ist natürlich das, wo ich dann immer sehr gerne diese Feiglingstaktik gemacht habe, in einen Raum reingehen, erstmal gucken, was da ist, wieder raus. So, dann gehst du wieder rein, der resettet dann identisch, du weißt dann also jetzt schon bei Betreten exakt, wo welcher Gegner erscheint, dann Gegner ausschalten und dann, ne, wenn opportun, einfach wieder zurück, rausflüchten, wenn irgendwelche Geschosse zum Beispiel abgefeuert wurden, die auf dem Weg sind zu dir, einfach schnell wieder raus. Ne, erstmal canceln und dann wieder neu ansetzen. Ja. Auf gar keinen Fall auch nur diesen einen Treffer kassieren, bis du die nötige Anzahl Gegner besiegt hast und dann kannst du nochmal weiterspielen.
Ja, nee, das ist toll. Feiglingstaktiken und Spiele, die Feiglingstaktiken ermöglichen, das ist toll. Man, das System ein bisschen bescheißen, ja. Der kleine Mann im Level, der hat auch mal Glück verdient.
Ja, genau. Und ja, es ist ja einfach nur gute Spielstrategie in den Momenten. Ne? Warum unnötige Risiken eingehen? Und was auch noch toll ist an dem Spiel, muss man auch noch sagen, ist die Varianz. Ne? Also du hast ja hier diese ganzen unterschiedlichen Welten und natürlich führen sie dann neue Spielelemente ein. Wie zum Beispiel, es gibt so Axis Mundi und danach gibt es das Kelugerien Plateau oder sowas. Auf jeden Fall, das
Gesundheit.
Eine ist so eine Wasserwelt, wenn du so möchtest, wo du über so schwimmende Ruinen hüpfst und das nächste ist eine Winterwelt, ne? Und in der Wasserwelt ist zum Beispiel das Ding, da gibt's ganz viele so, sieht aus wie so Feuerschalen, wo du diesen Spin-Kick benutzen kannst, um dich hoch zu katapultieren. Und wo du dann genau abschätzen musst, okay, erst mit dem Dash nach vorne, dann noch den Doppelsprung hinten dranhängen, dann komme ich gerade so zu dieser Feuerschale und dann kann ich damit diesen Spin-Kick mal den Sprung nochmal verlängern, um auf das nächste Festland zu kommen. Da musst du dann ganz viel eben mit diesen Sprungketten arbeiten. Mhm. In der Winterwelt gibt's dann sowas zum Beispiel wie so Eiskristalle, die so riesenhaft wachsen. Die fangen klein an und werden immer größer und wenn du dran stößt, nimmst du Schaden. Die kannst du aber auch benutzen, um dich hoch zu katapultieren mit diesem Spin-Kick. Ne? Und dann kannst du auch da wieder gucken, dass du das so abschätzt, oh, jetzt hat er die richtige Größe, das heißt, jetzt kann ich diesen Sprung überwinden oder oh, der wird zu groß, der macht mir hier zu viel Fläche dicht, den muss ich schnell einmal hauen, damit er wieder kleiner wird. Und das hat ganz viele von diesen Spielelementen teilweise auch super kreativ eingesetzt. Es gibt eine Welt, da sind so geisterhafte Plattformen in die Level eingezeichnet. Und wenn du da drauf springst, dann manifestiert sich genau an der Stelle, wo du hingesprungen bist, auch so eine Plattform. Das ist an sich ganz nützlich, aber manchmal versperren die dir einen Zugang. Und dann musst du zum Beispiel auch erstmal auf die Idee kommen, wenn ich aber jetzt davor springe und dann seitlich so durchdashe, dann kann ich das umgehen, dass diese Plattform physisch fest wird und diesen Weg versperrt. Oder die sind über eine Einrichtung, die kleine Feuerbälle hochschießt. Und dann musst du da schnell hinspringen, so eine Plattform manifestieren, wo die Feuerbälle dagegen prallen und dadurch eine Lücke in diesem dichten Muster aus Geschossen auf einmal entsteht.
Schön. Ist das Leveldesign auch in dem Sinne gut, dass du auch wirklich auf den Blick siehst und relativ schnell weißt, hier reicht ein Doppelsprung, hier brauche ich einen Dreifachsprung, hier sind die Abstände halt irgendwie signifikant genug zwischen diesen verschiedenen Sprung- und Fortbewegungsmethoden, dass es dann auch irgendwann alles gut lesbar ist, oder verbringt man auch ein bisschen Zeit zu versuchen, wie komme ich denn hier hoch, komme ich hier eigentlich hoch, ich probiere es mal, nein, scheint doch nicht zu gehen.
Ja, also ich fand's exzellent. Also ich habe am Schluss bin ich da so geil durchgeflogen durch die LD-Passagen, die ich halt schon kannte, die inzwischen auch einfach waren. Ne? Du nimmst dann nicht mehr so viel Schaden, du machst so viel Schaden, dass du alles mit einem Schlag weghaust. Und dann fliegst du da halt einfach durch diese ersten Welten häufig durch und nimmst nur noch das Zeug mit, das du gebrauchen kannst, und dann geht's auch schon weiter. Und also das auch, also die Progression sowohl auf der Skill als auch auf der Charakterebene, das führt halt dazu, dass ich finde diese Melange, ne? Also du wirst einmal stärker alleine dadurch, weil du einfach deine Figur stärker gekauft hast, aber du wirst auch stärker, weil du besser spielst. Und du weißt als Spieler natürlich nicht, wo diese Grenzlinie verläuft, was dazu führt, dass du dich einfach nur geil fühlst. Du fliegst auf einmal durch diese Level durch und es läuft, und selbst wenn du Schaden nimmst, dann sammelst du das hinterher locker wieder ein und kommst halt da super ausgerüstet hinterher an die Stelle, wo du jetzt dann wieder auf mal das Gehirn ein bisschen mehr einschalten musst, weil es da wieder schwieriger wird. Und es fühlt sich einfach super an. Und es fühlt sich super an, weil du das Gefühl hast, du machst das gerade.
Gibt's denn eigentlich irgendeine Mechanik, die so ein bisschen Greed versus Security, also Gier versus Sicherheit, gibt's irgendwie den Punkt, wo du auch die alles, was du angesammelt hast in diesem Level, irgendwie zurückbringen kannst, sozusagen den Run aufgeben, oder musst du spielen, bis du drauf gehst? Oder gibt's irgendwie eine andere Art?
Also es gibt ganz selten, gibt's das als auch eines von den Dingern, die du da finden kannst, das dir sagt, hey, wenn du das Ding aufsammelst, dann stirbst du sofort. Dafür kriegst du 50% auf dein jetzt angesammeltes Gold obendrauf. Und das ist natürlich so ein Ding, wenn du einen von diesen Goldruns machst, ne, wo du mit dem Pazifisten gestartet bist und du hast früh eine Waffe gefunden und hast richtig viel Gold angesammelt, dann freust du dich, wenn du so ein Ding findest. Das lässt du erstmal liegen, dann räumst du maximal alles ab und dann gehst du dahin und begehst Selbstmord und kriegst nochmal 50% obendrauf.
Ach. Der Traum jedes Kapitalisten. Großartig.
Ja, da kannst du geil Zeug scheffeln einfach.
Schön. Und hat das auch, du hast es nun wirklich schon sehr lange gespielt, hat das auch durchgehend so ein bisschen Motivation und Sog erzeugt? Hat es dir lang genug auch Neues präsentiert? Gab es irgendwie ein Motivationstief? Und wie war denn das jetzt auf der Zielgeraden und auf dem Weg dahin?
Also insgesamt war es eigentlich fantastisch. Es gibt zwei Gebiete, die fand ich ein bisschen schwächer. Das eine war das Axis Mundi, weil das einfach super linear ist. Und das andere war der Sun Tower. Der war von den Designs her echt einfach nur lästig. Da sind ständig irgendwelche rotierenden elektrischen Windmühlen, wo du nicht dagegen stoßen darfst, aber du musst dann trotzdem mit diesem Spin-Kick dich daran hochkatapultieren. Es sind Gewitterwolken, wenn du die berührst, kriegst du eingewischt und so. Und das war einfach nur... Ich glaube, das Areal ist dazu gedacht, dass es sehr viel Präzision erfordern soll mit eben gerade dem Dash und auch diesem Spin-Kick. Und dieser Spin-Kick, der katapultiert dich immer ganz schön weit hoch, und du musst dann teilweise echt gut abschätzen, ist das genau in diesem Moment richtig, den zu benutzen? Oder fliege ich dann zu hoch und klatsche in diese Gewitterwolke und nehme Schaden? Oder ist es nicht hoch genug und ich erreiche die Plattform nicht, auf die ich eigentlich will? Und das war echt ziemlich lästig, diese Passage, muss ich sagen. Das ist eine von den wenigen, die ich danach, nachdem ich die abgeschlossen hatte, auch nie wieder besucht habe. Alles andere habe ich immer weiter schön abgegrast, einfach nur, um meine Ausrüstung zu verbessern. Da bin ich einfach nicht mehr hin. Da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr drauf.
Aber schön, dass auch das Spiel dir da die Möglichkeit lässt, auf sowas zu verzichten und dich nicht zwingt.
Ja, genau.
Also das schön. Das Ding ist ja, Game-Design-mäßig klingt das aus der Ferne echt sehr rund, sehr, sehr rund.
Also wirklich ist es. Deswegen, also als Fortsetzung, es ist im Grunde genommen das gleiche Spiel nochmal in größer. Aber es ist in allen Belangen so viel besser geworden. Also auch die Grafik sieht natürlich, ist wirklich so viel schöner. Das alte sieht echt kruder aus. Auch die Art, wie Gegner auf Treffer reagieren, die Soundeffekte. Es ist alles so, so viel besser und das macht aber auch das Spielgefühl besser. Ne? Also so Gegner-Reactions zum Beispiel, werden die ein bisschen zurückgeworfen durch deine Treffer oder nicht? Ne? Das macht teilweise einen großen Unterschied, weil das gibt dir in diesen Momenten so ein kleines bisschen einen Raum zum Atmen, weil auf einmal eine gewisse Distanz wiederhergestellt wird. Du kannst es auch benutzen, um Gegner in diese Spike-Gruben fallen zu lassen, wo sie Schaden nehmen und dann vernichtet werden. Das Einsammeln der Goldmünzen hat, finde ich, jetzt einen super angenehmen Soundeffekt gekriegt, der einfach sehr viel befriedigender ist. Wie gesagt, die ganze Steuerung fühlt sich einfach jetzt perfektioniert an. Wie weit geht der Dash? Wie ist der Dash grafisch dargestellt? Wie fühlt sich das Springen an? Wie ist die Kadenz beim Waffeneinsatz? Welche Reichweite haben diese Waffen und so weiter? Ist alles wirklich so viel besser. Und ich finde sogar den Soundtrack geil. Der ist recht begrenzt. Ich glaube, wenn man ihn nicht mag, kann er einem tierisch auf den Sack gehen. Ne? Weil du hast dann immer diese gleichen Klänge innerhalb der Welt. Die hat immer so ein Thema und das wird dann halt durchgenudelt. Und mir hat das alles super gefallen. Das war so ein Effekt wie bei The Search mit diesem The Prisoner, wo du den Song hast und der ist in deinem Kopf auf einmal verankert und du verbindest das mit dem Spiel. Zum Beispiel, wenn du die Welt wieder betrittst aus diesem Ausbaumenü für das Schloss und sowas, nachdem du gestorben bist, glaube ich, wenn das Auswahlmenü der Charaktere kommt, da ist so ein kleiner Gitarrenklang, so diddle-diddle-di-ding. Und das habe ich so im Kopf und es ist inzwischen einfach so was Heimeliges, weil ich hatte so eine gute Zeit mit dem Spiel und das ist halt echt so Pavlovscher Hund, ne? Dass so, wenn ich höre das und denke mir das so, neuer Run, sehr schön.
Zeit für einen neuen Klingelton. Auf welcher Plattform hast du es denn gespielt? Ich habe es nebenher gerade mal neckisch in unseren gemeinsamen Steam-Account geschaut. Und
ich habe es auf Steam gespielt. Aber also auf meinem Steam-Account, weil das noch aus, entweder ist es aus irgendeinem alten Humble-Bundle übergeblieben oder mein Bruder hatte es schon gekauft, aus irgendeinem Grunde war es jedenfalls schon da.
Schon da, okay. Dann ist es, ich habe gar nicht geguckt, wann jetzt Rogue Legacy 2 erschienen ist. Ich überhaupt nicht im Blick, ob das jetzt ein neuer Release ist, aber ich schaue gerade Ende April 2022. Okay, so alter Käse ist es nicht, aber schön. Klingt alles sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es spiele, weil eben diese Hack-and-Slay-Jump-and-Runs oder auch Jump-and-Shoots sind nicht mein Genre, aber ich weiß, der Peschke steht drauf und ich freue mich voll, dass der Peschke mal so einen richtigen Brocken von Spiel erwischt hat. Ich bin echt erstaunt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wo der große Twist ist, ja, die große Innovation von Rogue Legacy 2, denn irgendwie 9 Jahre nachdem die mitgeholfen haben, zusammen mit FTL vielleicht, so dieses Roguelite-Genre so ein bisschen groß zu machen und anzuwerfen, da sind sie doch durch sowas wie Hades und Dead Cells und so weiter längst übertroffen. Reicht es da, einfach nur eine Fortsetzung zu machen, die mehr und besser ist? Aber die Antwort scheint zu sein, ja, sehr.
Ja, ich fand's absolut ausgezeichnet. Also wer an sowas Spaß hat, wer auf der Suche ist nach einem auch stark Gameplay-orientierten Spiel, genau das Richtige. Großartig.
Schön. Freut mich, dass du hier nicht so frustriert gewesen bist wie mit Großteilen von A Plague Tale Innocence. Schade, dass es keine NPC gab, der die ganze Zeit aufgeregt auf dich eingeplappert hat.
Oh, it's a bird. I love birds.
Jetzt ist
es war A Plague Tale Requiem übrigens.
Ja, stimmt. Jetzt ist Zeit zu heilen, André, und ich bin gespannt, was du dir als nächstes von deiner Liste schnappst. Da kannst du bereits einen kleinen Teaser, ja, eine kleine verschlüsselte Botschaft, ja, für Eingeweihte uns mitteilen, was denn auf deiner.
Ich könnte schon, aber das Problem ist, weißt du, dann ist das eine der Folgen, wo wir immer sagen, ja, aber wir haben was Aktuelleres und die schieben wir auf die lange Bank. Weil das wird jetzt nicht das wird weder ein besonders aktueller noch ein besonders großer wichtiger Titel sein. Das sind die Folgen, die bei uns manchmal länger im Käsekeller reifen. Und ich will es deswegen nicht sagen, damit es nicht zu transparent ist, wie viel 1000 Jahre später das Ding vielleicht erscheint.
Oh Mann, ich denke an Rogue Tower, ja, eine Mischung aus Roguelite und Tower Defense, das ich wirklich mit großer Freude besprochen habe. Und ich war danach der Meinung, boah, das war eine schöne Aufnahme, schön aufs Game Design eingegangen. Und die liegt auch im Käsekeller, ja, die hat das Licht der Welt erblickt. Da gab es draußen noch grüne Blätter und Blütenpracht. Irgendwann.
Ja.
Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel aktuelle Bezüge eingebaut.
Ja, genau. Das ist immer die Quest. Da muss man immer auch drauf achten. Ja, genau. Es gibt ja auch noch eine Running Gag Wertschätzung von mir, die inzwischen so alt ist, dass wir
so gut.
Eigentlich lassen wir sie nur doch da so aus, weiß ich nicht, sitzt so da jedes Mal, so irgendwann, wenn mal hier die Hütte brennt, wenn, keine Ahnung, wenn die großen Stromausfälle dann losgehen, ja, dann werden wir hier sitzen und mit so einem Kurbelgenerator für 5 Minuten genug Energie aufbauen, um genau diese Folge online zu stellen, ja.
Die Leute, die denken sich jetzt, mein Gott, was muss das für eine Folge sein? Ah, das lüften wir nicht.
Es ist halt auch so, wenn die Dinger dann so, das ist eine, wo wir damals schon gesagt haben, ja, da müssen wir vielleicht nochmal hier was schneiden und sowas. Und jetzt ist es so lange her, keiner weiß mehr, was da vielleicht noch dran zu machen wäre. Keiner hat Bock, sich das nochmal anzuhören und so nochmal rauszustellen. Und jetzt ist sie halt wirklich da so als die eiserne Ration. Ja.
Also ich würde sagen,
bevor die Haustiere gegessen werden.
Wir erhöhen einfach die Legende dieser unveröffentlichten Folge bis ins Maximale und machen das dann zum 1000-Dollar-Bäcker. Belohnungstier. Und greifen einfach genauso wie wenn du den Pazifisten plus Schwert erwischst, einfach mal ganz schnell richtig Kohle ab. Ne? Ohne großen Einsatz. Take the money and run.
Ja, das ist aber, da musst du aber auch, glaube ich, danach wirklich flüchten. Ich glaube, wer dafür. Ich glaube, das könnte eine leichte Enttäuschung sein.
Das ist wie die I Am Rich App damals bei, ja, genau, beim stimmt. iPhone.
Stimmt, der rote Punkt. Na dann.
So ist es.
Also, meine Damen und Herren, sehen Sie, da kriegen Sie noch ein paar Einblicke hinter die Kulissen umsonst kostenlos obendrauf. Aber das war's mit der Wertschätzung zu Rogue Legacy 2. Ich denke, es ist klar, das ist eine Empfehlung für alle, für die es in Frage kommt. In diesem Sinne, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.